Neulich am Franz-Neumann-Platz haben wir so kleine Weihnachtsmänner verteilt. Ne? Weihnachten. Und dann ist was rumgegangen und dann habe ich gesagt, du, ich oute mich heute mal. Ich glaube an den Weihnachtsmann. Und dann haben mich alle sehr sonderlich angeguckt. Ich habe gesagt, ja, ich glaube wirklich an den Weihnachtsmann. Ich habe den erlebt. Den gibt's wirklich. Ne? Und die guckten noch größere Augen. Du, der Weihnachtsmann, der liebt unheimlich. Der hat nur Gutes für dich. Der Weihnachtsmann, den kannst du wirklich live erleben. Allerdings sieht er jetzt nicht so aus wie meine kleine Schokoladenfigur. Ich habe jetzt leider keine hier. Ne? Da hinten. Ich sage, guck mal, na, ist das ein Weihnachtsmann? Ich weiß nicht. Nee, Kinder, so ähnlich. Hier, guck mal, hier so, wer es sehen kann. Aber ihr wisst ja, wie der Weihnachtsmann aussieht. Langer weißer Bart, rote Zipfelmütze und so weiter. Da habe ich gesagt, der Weihnachtsmann, der Mann von Weihnachten, ne? Den ich erlebt habe, ne, der glänzt unheimlich. Ob der rote Mäntel hat und einen weißen Bart, kann ich dir nicht sagen. Aber diesen Weihnachtsmann, den musst du mal erleben. Mein Weihnachtsmann, mein Mann von Weihnachten, ne, der hat mein Leben total auf den Kopf gestellt. Den brauchst du. Der Schokoladenweihnachtsmann, der wird dich nicht glücklich machen. Aber dieser Weihnachtsmann, den ich erlebt habe, der ist einfach genial. Und wisst ihr, ich glaube manchmal, je länger ich diesen Mann von Weihnachten kenne, es ist was. Ich habe neulich mal gedacht, ist doch komisch, ne? Also, eins bin ich sicher, wenn ich mal in der Erde bin, ne? Eins ist klar, ich glaube nicht, dass sie dann auch 20 Jahre noch nachher meinen Geburtstag feiern werden, ne? Also müssen sie auch gar nicht, ne? Ich stehe eh nicht so auf Geburtstagsfeiern. Aber es ist doch irgendwie komisch, dass wir 2000 Jahre immer wieder diesen Geburtstag feiern, ne? Die Geburtstagsfeier von einem Mann von Weihnachten. Und wisst ihr, je länger ich mit diesem Jesus zusammenlebe, desto genialer wird das. Und desto mehr lernt man ihn kennen. Apropos, da wollte ich euch mal mitnehmen, genau. Apropos in der Erde liegen. Ich gehe ja manchmal gerne auf den Friedhof. Ne? Ja, die Zukunft fest im Blick haben, ne? Das muss man machen. Ab und zu musst du dir das mal gönnen, über den Friedhof zu spazieren. Klammer auf, das ist nicht der wirkliche Grund, sondern der einzige Dackel-Exkremente-freier Ort in Berlin. Ne? Ist an, ja. Also, du kannst einfach deinen Blick frei schweifen lassen und musst nicht immer wie so ein Sucher oder so da nach unten gucken. Ne? Und dann gehe ich da über den Friedhof und finde, der Dorotheenstädtische Friedhof, wer war das schon mal? Dorotheenstädtischer Friedhof ist irgendwo in Mitte, also so da unten, Torstraße, die Ecke, ne, Chausseestraße. Eins ist sicher, wahrscheinlich werde ich nie eine Chance haben, dass mein Kadaver da mal ruht, weil da liegen die Prominenten. Lokomotiven Borsig habe ich zum Beispiel gefunden. Ne? Ob du das jetzt gesehen hast oder nicht, aber bin ich an einem Grab stehen geblieben, ich habe es hier mal fotografiert. Da stand unten dran, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Krass, ne? Was für eine Aussage. Und da dachte ich so, das erste Mal, Lübars da oben an der Dorfkirche, kannst du auch gucken. Ne? Also ihr seht, wenn ihr mal einen Friedhof besichtigen wollt, fragt mich, ich mache mit euch eine Führung, ich kenne mich aus. Lübarser Friedhof, da gab es dann einen großen Grabstein, direkt an der Dorfkirche steht der. Nur Mühe und Arbeit war sein Leben, nie dachte er an sich, nur für die Seinen streben war seine höchste Pflicht. Ne? Also, habe ich auswendig gelernt, weil es mich so begeistert hat. Aber dachte so, na, das ist vielleicht nicht so ein Spruch für meinen Grabstein. Aber das war ein Spruch, da dachte ich so, meine Güte, das wäre mal was. Das erste Mal, dass ich wirklich einen Spruch an einem Grabstein gefunden habe, wo ich dachte so, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Hat jemand eine Idee? Wer das? Vielleicht kennt er den Grabstein. Vielleicht seid ihr schon selber mal hingebildet. Habt ihr eine Idee, zu wem der Grabstein gehören könnte? Kennt ihr alle? Hä? Bodeschwing? Nee, ach, der ist noch gar nicht so lange tot. 10 Jahre ist er tot, der Mensch hier. Ne? Prominentenfriedhof. Ich zeige es euch, ich löse es mal auf. Johannes Rau. Kennen manche, ach, die Jüngeren, meine Kinder, wenn ich dir sage, Annalia, Johannes Rau, sagt der was? Oh, ja, Johannes Rau, wer war das denn? Johannes Rau, die ältere Garde, ne? Ministerpräsident von NRW, der hat regelmäßig, damals ging es der alten Dame SPD noch gut, ne? Der hat regelmäßig die Wahlen für die SPD gewonnen und irgendwann war der unser, ich sage immer Bundesonkel, unser Bundespräsident, ne? Das höchste Amt im Staate hatte der inne. Und wisst ihr, dann stand ich vor diesem Friedhof, vor diesem Grabstein und wisst ihr, was mich bewegt hat? Das Einzige, was wir von diesem Mann lesen können, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Es steht nichts davon, dass er mal Bundespräsident war, dass er viele Jahre Ministerpräsident war, dass er die SPD geführt hat oder was er auch alles immer gemacht hat. Es steht nicht, ob er verheiratet war, ob er Kinder hatte, welchen Diplomabschluss er hatte. Nix. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und wisst ihr, ich habe so gedacht, das war mir eine Predigt. Du kannst manchmal auch eine Predigt auf dem Friedhof kriegen. Nicht nur hier. Ich hoffe, ihr geht jetzt nicht alle weg. Ihr bleibt hier noch die halbe Stunde oder so. Ne? Dass ihr jetzt alle auf den Friedhof geht, weil ihr eine Predigt hören wollt. Ne? Aber das war mir eine Predigt. Wisst ihr, irgendwann in 60 Jahren, spätestens 60 Jahren, ne? Da zählt nur noch dieser untere Satz für uns alle. Und was sind 60 Jahre? Ne? Das ist gar nichts. Aber spätestens 60 Jahren ist das vollkommen egal, welche Klamotten du heute anhast, welchen Schulabschluss du hattest, ob du ein Diplom oder einen Doktortitel hattest, ob du ein Buch geschrieben hattest oder ob du den ganzen Tag nur in deiner Laube saß und Gemüse gezogen hast oder Radieschen gepflanzt hast. In 60 Jahren ist das alles egal. Da zählt nur dieser Satz. Warst du auch mit diesem Jesus von Nazareth? Und das hat mich sehr angesprochen. Es sind viele Dinge, wo wir dann oft denken, das muss noch und das muss ich noch schaffen und das muss ich noch schaffen. Also ich war mit unseren Kindern diskutiert über die Lebensliste, ne? Und dass man sich so eine innere Liste hat, wo man sagt, also das und das und das will ich noch erleben. Ne? Also ich möchte gerne nochmal am Berlin-Marathon teilnehmen. Naja, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt mal schaffe, aber das steht noch ganz groß auf der Liste. Aber ich sage euch eins, spätestens 60 Jahren ist das auch vollkommen egal, ne? Wird man mich oben nicht beklatschen, wenn ich dann in die heiligen Hallen einmarschiere. Martin, du hast den Marathon gewonnen. Meine Güte, was für ein Mensch. Das ist, interessiert da oben keinen. Ich wollte das einfach mal als Anfang machen. Wisst ihr, was interessiert ist? Jesus. Jesus, der Mann von Weihnachten. Das ist das Wichtigste im Leben. Und alles andere ist egal. Es ist alles egal. Am Ende ist alles egal. Das Wichtigste ist dieser Mann von Weihnachten und deine Beziehung zu ihm. Wie war euer Draht zusammen? Ich wollte mit euch heute mal darüber reden. Eine Sache, die mich viele, viele, viele Jahre bewegt hat. Wie ist das, wenn man nicht nur von Jesus liest, wenn man nicht nur von Jesus hört, wenn man nicht nur im Gottesdienst sitzt, sondern wie ist das, wenn man wirklich von ihm berührt wird? Wenn man wirklich das spürt, wenn man wirklich auf einmal merkt, jetzt ist er da. Dieser Jesus aus dem fernen Himmel, der kommt ganz nah zu mir. Das ist eigentlich Weihnachten, das sind wieder beim Thema. Ne? Dieser Jesus, der feiert jetzt gerade in diesem Moment mit der Weihnacht. Der kommt aus dem Himmel direkt in meine kleine, vielleicht ganz mickrige Existenz. Und der berührt mich. Wie ist das? Viele kennen das. Viele von uns kennen das übrigens. Ich habe das bei vielen erlebt, der etwas vollmundig charismatiker sagt, boah, die Salbung war wieder mächtig im Raum. Salbung, ja, was ist Salbung? Ne? Also ich tue manchmal meine Füße eincremen, wenn sie wehtun. Ne? Das ist auch eine Salbung. Machen wir hier nicht. Ne? Die anderen sagen, das Wort war aber heute mächtig, die etwas traditionelleren oder der Gottesdienst hat mich sehr stark angesprochen. Manch einer sagt gar nichts darüber. Der weint, der sitzt und den berührt Jesus so tief in der Seele, dass die Tränen fließen. Ich habe das euch mal erzählt, ne? Ich war beim Gottesdienst, war so Depri und ich saß da und ich habe eine halbe Stunde gelacht, gelacht, gelacht. Da war nichts, hat keiner einen Witz erzählt. Die haben einen ganz ruhigen getan, Lobpreis gemacht, ich habe mir die Schenkel geklopft, ich habe gelacht, gelacht, gelacht. Und alle Defri war weg. Weil Jesus gekommen ist und mich berührt hat. Er saß da. Wir kennen das irgendwie. Egal welcher Konfession sind, wir haben das oft erlebt. Wir haben unterschiedliche Ausdrücke, wenn Jesus mich berührt. Aber wisst ihr, das Größte im Leben ist für mich, das zu erleben, dieser Jesus ist wirklich, der existiert wirklich. Und der feiert mit mir, ich denke manchmal, wenn es nach ihm ginge, würde er jeden Tag mit dir Weihnachten feiern, vom Himmel in meine kleine Existenz kommen. Das ist für mich eigentlich Weihnachten, das ist ja eigentlich das Thema von Weihnachten. Jesus kommt von seinem fernen Himmel, kommt er in meine kleine, chaotische, vielleicht manchmal stressige Depri-Welt, was weiß ich, wo er gerade reinkommt. Und feiert mit mir und berührt mich. Das ist Weihnachten. Das ist die Geschichte von Weihnachten. Und ich glaube, dass Jesus da sitzt und sagt, oh, ich würde gerne mal mit dem wieder Weihnachten feiern. Wieder vom Himmel hier hinab zu ihm kommen. Ihn berühren. Und wir wollen da mal einen Blick reinwerfen, wie geht das eigentlich? Wie können wir das schaffen? Wisst ihr, ich glaube, der erste Punkt ist, ich wollte mal so einen kleinen Schwenker machen. Ja, okay. Einen kleinen Schwenker machen und zwar... Ich glaube, es ist wichtig, dass du dir auseinandersetzt mit deiner Seele. Weil viel von diesen Berührungen, die finden nicht außerhalb von dir statt. Ne? Sondern das findet in deiner Seele statt, hier drinnen. Ne? Das findet tief drin statt, da erlebst du was. Das hat manchmal sogar äußere Auswirkungen. Manch einer kriegt sogar Gänsehaut oder was auch immer, was er kriegt. Ne? Kommt Tränen oder was auch immer. Aber das ist eigentlich ein Erlebnis in deiner Seele oder meistens. Und da wollen wir mal ein bisschen in die Seele gucken. Ich habe das hier so schön aufgebaut, so schön Eisenbahn. Ne? Gefühl, Wille, Verstand. Und daraus besteht deine Seele. Und wir wollen das mal ganz praktisch machen. Ich brauche jetzt mal jemand, drei Leute, die hier mit mir Zug spielen, Eisenbahn spielen. Ein Vertreter des Verstandes brauche ich mal. Einer, der sagt, also ich bin, glaube hier lastig, verstandslastig. Ich habe Mathe studiert, ich habe Physik studiert. Ich bin ein sehr logischer Denker. Ich kann gut planen, ich kann gut Recherchen machen. Ich bin, glaube ich, ein richtig wirklicher Verstandsmensch. Das ist ein Vorteil. Also ich bewundere so Leute immer. Ne? Gibt es jemanden, der sagt, Mensch, die Fraktion wird ich vertreten. In diesem Waggon sitze ich eigentlich. Die tun da auf jemanden zeigen. Vielleicht passt das, oder? Wir können auch demokratisch abstimmen, das dauert vielleicht zu lange. Ne? Magst du den Verstand bevölkern? Also Verstand, der Verstand ist besetzt. Ja, du kannst dich da hinsetzen, ne? Genau. Also der Waggon Verstand hat einen wunderbaren, würdevoll, würdet ihr das so finden? Ja, oder? Passt, ja? Super, gut, danke. Der Wille, wir brauchen mal einen richtig willensstarken Menschen. Wer ist willensstark? Wer würde sagen, ja, ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wort und so weiter, ich ziehe das durch hier. Wer ist willensstark? Wer kann sich in seiner Beziehung über durchsetzen? Wer macht das, was er vorhat, das setzt er in die Tat um. Wir haben richtig willensstarken Menschen unter uns. Nicht jemand, der sagt, ich mache das heute früh und abends hat er schon wieder ganz andere Pläne. Du, okay, wunderbar, super. Brigitte, wunderbar, der Wille. Und jetzt brauche ich mal jemanden, der so ganz Gefühl ist. Nein, ich muss das ja moderieren. Ich habe ja schon gesessen da hinten, genau. Das wäre mein Waggon eher. Ne? Aber wer ist mal so ein Mensch, der gefühlsmäßig ist? Mike? Okay, dann komm mal ran, dann setz dir mal hin. Ein Gefühlsmäßiger. Wir können vielleicht noch mal, dass ihr ein bisschen Platz habt. Wartet mal, so. Magst du auch Rücken? Nee, passt. Okay, super. Das ist jetzt unsere Seele, unser Seelenlock. Ne? Verstand, Wille, Gefühl oder ein paar andere Sachen in unserer Seele. Aber das sind so die Hauptpfeiler, die Hauptwaggons. Und wir machen mal so unser erstes Interview jetzt mit dem Verstand, mit dem Wille und mit dem Gefühl. Ihr müsstet mir jetzt mal sagen, was sind eure großen Vorteile? Was ist der Vorteil, wenn man mehr verstandsmäßig ist? Und dann ist die Frage, gibt es auch Nachteile? Ne? Also Verstand würde sagen, natürlich, es gibt keinen Nachteil. Ne? Aber weiß ich nicht. Vorteile und Nachteile, wenn man in dem Waggon sitzt?
Man kann gut Lösungen für Probleme finden. Und man kann ruhig bleiben, wenn mal Chaos ist. Also das würde ich jetzt als Vorteile benennen. paar Nachteile. Hm. Vielleicht merkt man nicht, wenn jemand gerade eher emotional ist, da hilft dann manchmal der Verstand nicht, damit umzugehen.
Ich würde nochmal fragen. Aber du würdest schon sagen, ich bin mit meinem Waggon eigentlich ganz zufrieden. Bin da glücklich mit. Passt. Jo, passt. Okay, wunderbar. Ich würde mal die Fragen gleich weiterstellen, Brika und ich, die gleichen Fragen immer. Was ist der Vorteil, wenn man willensstark ist? Und gibt es eventuell auch Nachteile?
Ja, der Vorteil weiß ich nicht, aber ich denke, ich weiß, was ich möchte. Und ja, ich denke, der Nachteil ist sicherlich, dass mein Gegenüber vielleicht etwas zu kurz kommt. Ja, was gibt es noch für Vorteile oder Nachteile? Ja, ich setze mich, glaube ich, schon ganz gut durch. Ja, mir fällt mir nicht ein.
Und sitzt du gerne in dem Waggon, Wille, oder wärst du mehr Verstand oder mehr Gefühl?
Ich glaube, man ist nie, kann ich jetzt nicht so genau sagen, ob das so ist. Das macht man, glaube ich, nicht so bewusst. Ne? Das ist, ja, das ist vielleicht so eine Charaktereigenschaft.
Danke, danke. Mike, du hast dich auf Gefühl gesetzt. Vor- und Nachteile, wenn man eher im Gefühlswaggon sitzt. Mir fallen da ganz viele ein. Aber
Vorteil ist, wenn man ja mit älteren oder anderen Menschen zusammen ist und die etwas traurig sind oder so eine Sache, dann zeige ich gerne meine Gefühle und auch, dass ich die gerne tröste in Worten und alles. Fällt mir jetzt gar nicht ein. Also,
mir fallen ganz viele Nachteile ein, aber Chaos pur. Und die anderen müssen leiden. Ne? Achterbahnfahrt, die tägliche. Ne? Und so weiter und so fort. Und ja, es gehen sie immer mit dem durch, ne? In alle Richtungen. Ne? Also, danke. Und zwar, ihr müsst noch sitzen bleiben, weil wir fangen jetzt an zu fahren, ne? Mit unserem Zug. Dann machst du es mal ganz ruhig, müsst ihr nichts machen dabei. Aber wir werden auch mal ein Interview führen. Und zwar, wir stellen uns das jetzt mal vor, die Bahn fährt los. Und zwar kommen sie an, Moment, ich muss mal, genau. Wir haben jetzt einen Moment, da herrscht nämlich gerade Chaos im Seelenzug. Der war eine ganze Zeit gut unterwegs und auf einmal ist er am Bahnhof der Versuchungen und Verlockungen vorbeigefahren. Und was ist passiert? Der Zug hat am Bahnhof Halt gemacht. Ganz praktisch sah das nämlich so aus. Tante Erna, heißt sie jemand Erna? Vergib's mir. Tante Erna war gekommen und hatte eine mächtige Sahnetorte mitgebracht. Und schon, wo sie die Bombe auf den Tisch stellte, merktest du, wie dir das Wasser im Mund zusammenlief. Dumm nur, dass du heute Morgen vor dem Spiegel einen heiligen Schwur abgehalten hast. Diese fetten Röllchen links und rechts meiner Wirbelsäule, der gehörig der Kampf angesagt. Tja, und es kam, wie es kommen sollte. Der Giftzahn begann bei dir zu tropfen und du hast zugeschlagen. Nicht nur einmal, oder zweimal, nein, drei fette Stücken Sahnetorte hast du dir reingezogen. Und jetzt sitzt du am Erdboden, zerstörst und klagst und jammerst. Fortsetzung der Klagelieder Jeremias, was weiß ich. Hast vielleicht Visionen von der Landwirtschaft, von fetten Tieren, Kühe, Schafe, Schweine, was weiß ich. Und in diesem ganzen Zustand, ich habe es extra genommen, weil ich hoffe nicht auf euch zutrifft, ne? Aber in diesem ganzen Seelenzustand, ne? Man steht noch gerade am Bahnhof, leckt die Wunden. In diesem Zustand gebe ich jetzt mal das Mikrofon rein. Was sagt denn in diesem Seelenzustand der Verstand?
Ich muss mir einen Plan machen, wie das nicht nochmal passiert.
Der Wille.
Ich glaube, ich würde die Torte nicht essen, weil ich mir das vorher schon vorgenommen habe. Ja.
Gefühl. Naja, ganz langsam und leicht noch ein Stück Torte essen.
Danke. Also, was wir jetzt hatten, ist eigentlich keine richtige Reihenfolge, denn wenn der Verstand nämlich wirklich vorne gesessen hätte, dann wäre er nämlich durch den Bahnhof durchgefahren. Ne? Da hätte Tante Erna machen können, was sie wollen, ne? Mit ihrer fetten Sahnetorte. Du hättest geradeaus nach vorne geguckt und gesagt, diesen Bahnhof, den nehmen wir nicht, wir fahren einfach mal durch. Wir sind heute ICE und die Strecke geht nach da, ne? Ist grünes Licht, ich fahre durch. Kann Tante Erna ihre Sahnebombe da mit nach Hause nehmen und selber dick werden. Ne? Fakt ist nämlich, wenn solche Situationen passieren, dann stand nämlich das Gefühl vorne und hat den Zug angegeben. Ne? Und ist da mal schön abgezweigt und sagt, oh, lecker Sahnetorte. Okay, danke, danke, danke. Ihr könnt euch jetzt wieder setzen. Aber ja, Applaus, genau, 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 wunderbar. Wisst ihr, das war ja ein lustiges Beispiel mit der Sahnetorte. Ich finde, dass die Geschichte, die passiert aber tagtäglich bei uns. Ne? Und wir konnten das vielleicht so gut spielen, oder weil wir das kennen in uns, wir kennen das ja, diese seelischen Zustände. Und ich denke, in schlimmster Form ist es, wenn Menschen süchtig werden, suchtkrank sind. Da hält einfach der Zug, der Seelenzug tagtäglich im Bahnhof. Und da hast du den Eindruck, Verstand und Wille gibt es da gar nicht mehr. Den hat man komplett abgekoppelt, den hat man irgendwo vor Jahren verloren am Zug. Den gibt es gar nicht mehr. Der kann nicht mehr halten, der fährt dann einfach nur und bleibt dann da immer stehen. Wisst ihr? Verstand, Wille, Gefühl. Ich weiß nicht, wer von euch, viele von uns sind ja auch schon in älteren Semestern, wer das mal so erlebt hat. Ich weiß, nach meiner Bekehrung, da hat mir dann einer zum Jüngerschaftskurs mitgenommen und dann wurde mir das erklärt mit so einer Eisenbahn. Und dann hat man mir immer gesagt, Martin, ganz wichtig ist, dass das Ding hier vorne ist der Verstand. Du hörst das Wort, du liest die Bibel, das nährt deinen Verstand, du weißt, Jesus lebt, der ist eine Existenz. Und dieser Verstand gibt dem Willen Befehl, was er machen soll. Und dann tust du die Dinge Gottes. Und das Gefühl, das hängen wir mal bitte, bitte, bitte ganz weit hinten an. Weil das ist ein trügerisches Ding. Weil wenn du ein Gefühlschrist bist, ne, dann glaubst du heute und morgen stehst du auf und fragst dich, gibt es Jesus überhaupt noch, weil du dich gerade so schlecht fühlst. Ne? Das Gefühl, das lass mal bitte schön nicht die Lok sein. Das muss wirklich ganz weit hinten ran. Das schlenkert immer so hin und her. Aber wenn diese Wagen, wenn das stimmt und die richtig Schubhaft haben, die ziehen das Gefühl einfach mit hinterher. Ne? Das macht das dann schon, was Verstand und Wille will. Habt ihr sowas mal gehört? Das ist so das, was man oft so glaubt. Wisst ihr, bei mir war ein Problem. Da war viele Jahre ein Problem, dass das so war. Ich rück euch jetzt mal meine Lok zusammen. Da ging es lang, ne? Hier saß ich. Manche Tage war das schön, so zu sitzen. Ne? Ach, wenn es gut geht, wenn es gut läuft und du gerade bei der Achterbahn ganz oben stehst, ne? Ach, war das schön. Und wenn so gerade die Bergfahrt anging, ein herrliches Gefühl. Ne? Ich habe es geliebt. Und der Wille macht alles, was das Gefühl sagte. Ne? Das war super. Und der Verstand, naja, da hatte ich es nicht so, ne? Sag ich mal. Ich dachte, jetzt bin ich hier Auto und ich sage, ich bin dumm, ne? Was weiß ich. Aber ach, das war alles nicht so wichtig. Ne? Auch Glauben. Aber ich merkte, es gab viele, viele, viele Tage und die waren bei Weitem in der Überzahl, wo das unheimlich schwierig war, wo ich gelitten habe ohne Ende. Und wo ich viele Jahre in die Seelsorge gegangen bin und gesagt habe, Martin, du musst einfach mal das Ding hier hinten ransetzen, das ist das Problem. Du musst dich mal ein bisschen mehr anstrengen mehr Bibel lesen und alles Mögliche machen, die geistliche Übung. Das Ding muss hinten ran. Das Gefühl ist das Problem bei dir. Bei dir gehen sie immer wieder durch. Ne? Mal einen Tag glaubst du, mal einen Tag wisst du nicht, wo hinten und vorne ist. Ne? Interessanterweise, das Ding hatte ein eigenes Leben. Ne? Das ging immer wieder nach vorne. Du kannst machen, was du willst. Das ging immer wieder nach vorne. Oh, da gab es viele Tipps. Ne? Ich habe da reichlich die Seelsorge aufgesucht. Kalt duschen, ne? Das war so die einfachste Übung. Ne? Aber da hast du kalte Füße und verschrumpelt, das hilft dir nicht. Ne? Das hilft dir vielleicht 5 Minuten, wenn du unter der Dusche stehst, ah, das hilft nicht. Ne? Oder viel Bibel lesen. Ich bin manchmal früh, ist ernst jetzt, ne? Früh um 5 Uhr aufgestanden und habe Bibel gelesen, 3 Stunden. Und dann hat sie den Eindruck, jetzt geht das hier. Aber das dauerte keine halbe Stunde, dann war das Ding hier wieder vorne. Ne? Und du konntest machen, was du wolltest, du kriegtest das Gefühl nicht unter Kontrolle. Das ging 20 Jahre so. Ich sage euch heute was Wunderbares, ach, was ganz Frommes. Ich habe den Durchbruch gekriegt, Leute. Der absolute Durchbruch kam eines schönen Tages, aber ganz anders. Das Gefühl, ach, ihr kennt, manche kennen mich ja sehr genau, da hat sich nicht viel geändert bei mir in meiner Konstellation. Aber wisst ihr, eines Tages, da war ich mal wieder so an der Selbstgeißelung beschäftigt mit mir, nachdem das Gefühl wieder mal viel, viel, viel zu schnell vorne weggefahren ist. Dann hörte ich so eine leise Stimme, da kam jemand ganz Neues nochmal auf mich zu und sagte, Martin, ist das interessant, Gottes Stimme ist immer ganz kurz, oft stellt er bei mir jedenfalls Fragen. Martin, meinst du nicht, dass ich mit deinen Gefühlen klarkomme? Meinst du nicht, dass ich mit deinen Gefühlen klarkomme? Und wisst ihr, jetzt kommt mal eine vierte Sache hier ins Feld. Wisst ihr, auf einmal merkte ich, es gibt noch was anderes. Es gibt nämlich eine mächtige Lok. Das gibt Jesus. Wissen wir alle. Aber wisst ihr, ich erlebte dann auf einmal, dass Jesus sich wirklich, wie als hätte er sich vor diesen Zug gespannt. Als hätte er sich da wirklich dran festgemacht. Und dann merkte ich aber, da kam was anderes in mein Leben. Da kam was anderes in meinem Leben. Ich habe das mal hier so abgebildet. Das ist der ewige Kampf, von dem ich erzählt habe. Da merkte ich auf einmal, da wird es auf einmal ruhig in der Seele. Da kam auf einmal eine mächtige, starke Lok in meinen Seelenzug und hängte einfach alles hinten dran. Und auf einmal wurde das Chaos ruhiger. Das Gefühl bis heute, ne? Also ihr könnt ja mal hinter ein Interview mit meiner Familie geben, ne? Also jetzt nicht so öffentlich, vielleicht so, naja, beim Kaffee, keine Ahnung. Da hat sich nichts viel verändert. Aber ich weiß, wenn es mal wieder schlimmer wird, es gibt eine mächtige Lok. Und wenn du ganz fest an dieser Lok angebunden bist, egal ob das das Verstand ist, der Wille oder das Gefühl, wenn du ganz fest angebunden bist, ne? Glaub mir eins, Jesus kommt damit klar. Jesus hat damit kein Problem. Jesus kommt damit klar. Und ich habe dann erlebt im Laufe der Zeit, das kann gewisse Vorteile auch haben, wenn das Gefühl vorne hängt. Ne? Weil du dann auf einmal die ganze Power von dieser mächtigen Lok sofort mitkriegst, sofort spürst. Und das immer wieder, wir behalten das mal im Hinterkopf, da sind wir nämlich wieder beim Thema. Ich wollte mit euch mal noch ein paar Bibelstellen lesen, wo Jesus Menschen berührt. Und ich bin nämlich drüber gestoßen bei unserem schönen Markus-Evangelium, wo wir das gelesen haben. Das ist mir das erste Mal so aufgefallen. Da habe ich gelesen und dachte so, Mensch, Jesus, der war richtig touchy, der hat es geliebt zu berühren. Ich lese das mal hier vor. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm und bittet ihn, kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt, streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Markus 1, interessant, ne? Das fängt an, das Markus-Evangelium, mit einer Geschichte, wo Jesus jemanden berührt hat. Ne? So fängt das an. Markus 7, und er verließ das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Zehnstädtegebiet. Und sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete, und bitten ihn, dass er ihm die Hand auflege, und nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seine Finger in seine Ohren und berührte mit Speichel seine Zunge. Und er blickte zum Himmel, seufzte und spricht zu ihm: He Vater, das ist, werde geöffnet. Und sogleich wurden seine Ohren geöffnet und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Kurzer Einschub in diese Geschichten. Wisst ihr, ich glaube, das Größte an dieser Geschichte mit dem Aussätzigen ist natürlich einerseits das Wunder, aber es gibt ein beidseitiges Wunder. Und ich weiß nicht, was das größere Wunder für den Aussätzigen war. Dass er geheilt wurde oder dass da einer kam, der ihn das erste Mal vielleicht seit vielen Jahren berührt hat. Aussätzige, die wurden ja nur wirklich ganz weit weg verstoßen. Das kennt ihr manchmal, wenn du in der U-Bahn bist, da kommt manchmal auch so ein Aussätziger in Gänsefüßchen an, da riecht der ganze Waggon nach ihm. Und alle setzen sich weg von ihm und mohren und machen und tun. Und genau zu so einem geht Jesus und berührt ihn. Und ich denke manchmal, das ist das Größte, was es gab für ihn. Vielleicht seit 10 Jahren, seit 20 Jahren kam mal einer und berührte ihn und hatte keine Angst vor ihm. Und er musste sich nicht verkriechen vor ihm und sagen: Aussatz, Aussatz, unrein, unrein und was weiß ich. Und ich denke manchmal, es ist komisch, das größte Organ ist unsere Haut. Warum eigentlich? Warum haben wir so viele Sinneszellen in unserer ganzen Haut? Ich finde das manchmal schade. Auch hier aus meiner Sicht hat der Teufel viel, viel kaputt gemacht. Wir sind heute nicht mehr so touchy in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, weil es viele schlimme Sachen gibt, weil es viele Berührungen gab, die nicht rein waren, weil es viele Berührungen gab, die einfach nur egoistisch waren. Aber ich glaube, dass Jesus da was gegeben hat, dass er uns berühren will und dass Jesus ganz viele Menschen berührt hat. Wir lesen nochmal was, das kommt noch krasser, die Geschichte. Genau, und sie kommen nach Bethsaida und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, dass er sie anrühre. Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Und als er in seine Augen gespien und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn: Siehst du was? Und er blickte auf und sagte: Ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Dann legte er wieder die Hände auf seine Augen und er sah deutlich und er war wieder hergestellt und sah alles klar. Und er schickte ihn nach seinem Haus und sprach: Auch nicht ins Dorf sollst du gehen. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihn nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf und segnete sie. Jesus will berühren. Das geht so von ihm aus. Der hat das ganz, ganz viele Kranken hat er geheilt, nicht so von ferne. Gibt es auch ein paar Geschichten, wo er gesagt hat, sei gereinigt. Wo er Leute sogar über Kilometer entfernt geheilt hat. Aber die meisten hat er berührt. Und jetzt wisst ihr, was können wir ja mal ausprobieren. Ne? Jetzt stell dir das mal vor. Ne? Es ist jetzt kein Blinder hier, ne? Aber es gibt viele Brillen hier. Die ganze erste Bank sitzt hier schon voller Brillen. Wahrscheinlich erwartet ihr heute alle ein Heilungswunder, deswegen habt ihr euch in die erste Bank gesetzt. Hier gibt es Brillen. Ne? Wir können das ja mal so machen. Ne? Wir stellen die jetzt alle mit Brille. Da kann man auch sagen, so ab 2 Dioptrien, da müssen wir es mal probieren. Ne? Das stellen wir ein. Die stellen wir dann alle in der Reihe auf. Ne? Also Brille abnehmen, ganz wichtig. Ne? Keine Schutzbrille. Und ich hole da mal so ganz von tief unten hoch. Ne? Und dann hoffe ich, dass ich Ziele richtig treffe, ne? Und dann probieren wir das mal jetzt aus. Also wer will geheilt werden? So, Hände hoch, ja, so. Wo wollen wir das mal machen? Ja, ja. Das ist eine krasse Geschichte, ist euch das mal eingefallen? Das ist die absolut krasse Geschichte. Der spuckt ihm in die Hände, ins Gesicht. Und wisst ihr, das hat Jesus gemacht. Der hatte da keine Hemmungen. Da gab es keine gesellschaftliche Konvention. Ich glaube, ehrlich gesagt, so geschichtsbewandert bin ich nicht. Müssen wir vielleicht mal so die Theologen, die studiert haben. Ich kann trotzdem annehmen, dass vor 2000 Jahren das auch nicht normal war, dass man sich ins Gesicht gespuckt hat. Vielleicht zur Begrüßung. Och, wir rotzen uns mal gegenseitig an. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ne? Jesus überschreitet jegliche gesellschaftliche Konvention, jegliche Anstand. Es interessiert ihn gar nicht, was die anderen von ihm denken. Ich mache nochmal ein kurzes Krisenexperiment. Sigi, komm mal her, wir machen nochmal eine Sache. Gib mir mal deine Hand, die andere vielleicht, so. So, wir machen jetzt mal was. Einfach mal so, passiert nichts Schlimmes mit dir, ne? Wir machen jetzt mal was, genau, ich guck mal, wie die anderen reagieren, genau. Ich weiß nicht, was ihr jetzt gedacht habt, ne? War vielleicht die Frage, kommt der jetzt wieder? Geht jetzt Kaffee trinken da unten? Passiert heute hier noch was? Wer macht eigentlich den Gottesdienst jetzt weiter? Was ist jetzt eigentlich? Ne? Wisst ihr, diese Geschichte finde ich ja sehr interessant. Ne? Der führte ihn aus dem Dorf hinaus. Da waren ganz viele Leute, die Hütte voll, immer wenn Jesus da war, hat gepredigt und gemacht. Und mitten da nimmt einen an der Hand. Ne? Schon vielleicht komisch, wenn zwei erwachsene Männer Händchen halten, da einfach zur Tür rausgehen. Ne? Verlässt das Dorf. Hey Leute, wenn man das mal so anguckt, ich glaube nicht, dass es in einer Viertelstunde geschehen war. Vielleicht haben sie den ganzen Nachmittag zusammen zugebracht. Ne? Also für den Blinden schönen Nachmittag mit Jesus Händchen halten gehen, oh Leute, das ist mein Traum, ne? Das kann ich mir super vorstellen. Aber die ganze andere Runde, was haben die gedacht? Ne? Was passiert jetzt mit uns? Und wisst ihr, Jesus war das egal, was mit den anderen passierte. Der hat jetzt den einen gesehen, das ist wieder der gute Hirte. Ne? Der verlässt die 99 und geht dem einen Schaf hinterher. Was mit den anderen 99 ist, doch vielleicht auch, ist er erwachsen. Ne? Ihr werdet schon nicht verhungern ohne mich. Ne? Schafft das schon irgendwie, kommt da klar mit. Das ist Jesus. Jesus will berühren. Und wisst ihr, wenn wir das mal so zusammentragen, ich habe das mal hier so ein bisschen zusammengetragen, er scheut sich nicht, Aussätzige zu berühren. Er geht zu jedem und berührt jeden. Er ist frei von dem, was die anderen über ihn denken. Er ist nicht gefangen in gesellschaftlichen Standards wie Anstand und ungeschriebene Benimmregeln. Seine Liebe ist echt, ohne Hintergedanken. Er ist immer persönlich, er sieht den Einzelnen. Und wisst ihr, das Interessante ist, wenn er berührt, kommt Heilung. Wenn er berührt, kommt Heilung. Und wisst ihr, das Interessante ist, die Menschen kamen zu ihm in der Erwartung, berührt zu werden. Also das gibt öfters die Stelle im Evangelium, da sie kamen zu ihm, dass er sie anrühre. Das erwarteten die förmlich. Ne? Nicht nur, dass sie geheilt werden, sondern ich erwarte, heute rührt er mich wieder an. Ne? Und interessante Frage, warum bist du heute gekommen? Hierher. Ne? Hast du das heute erwartet, da wo du zur Tür reinkommst? Jesus, oh, schön, der Stern leuchtet, das Kreuz, die Kerzen. Heute will ich berührt werden. Vielleicht hast du diesen heiligen Wunsch dich heute hingesetzt und sagst, ja Jesus, ich will heute eine Berührung mit dir. Oder vielleicht auch nicht. Aber es ist interessant, die Leute damals in diesen Geschichten, die wollten eine Berührung, die haben das erwartet. Heute soll er mich anbetasten. Da gibt es die Frau, die blutflüssige Frau, die hat ihn sogar angepackt. Ne? Er hat gesagt, wenn ich ihn anpacke, ne? Touching, wenn ich ihn festhalte, dann vielleicht passiert was. Habt ihr noch? Einer geht noch, komm. Ihr fasst euch mal, ihr habt jeder fast einen Nachbarn. Ne? Gib ihm mal die Hand und guck ihn mal an und sage ihm mal, du bist ein Schatz. Also nicht, du bist mein Schatz, das könnte vielleicht ein bisschen komisch werden, ne? Aber es sei denn, man ist jetzt verheiratet oder so hier. Sigi und Brigitte, ihr dürft euch das auch sagen. Ne? Aber du bist ein Schatz. Guck dir mal den anderen in die Augen und sag ihm, du bist ein Schatz. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Sehr gut, okay. Was Empfindung hat man, wenn dir das jemand sagt, du bist ein Schatz?
Wunderschön.
Wunderschön, oh, super.
Eine Streicheleinheit für die Seele.
Ihr habt schon alle gute Erfahrungen. Ich habe das mal am Franz-Neumann-Platz mit den Menschen in der Obdachlosigkeit gemacht. Habe ich angefasst und gesagt, du bist ein Schatz. Und der schrieb ich an und sagt, was willst du denn von mir? Ne? Da kommt sofort hinterher, wenn der sowas zu mir sagt, der muss irgendwas im Schilde haben. Ne? Der schleimt sich hier ein oder was weiß ich, was er will. Ne? Vielleicht noch schlimmer. Ne? Also ihr habt das schon alle, ja, ihr seid richtige Berührungsprofis. Ne? Eigentlich ist das was Schönes, ne? Das zu empfinden, boah, ich bin ein Schatz. da berührt mich jemand, gib mir die Hand. Es ist was unheimlich Schönes, du bist ein Schatz. Letzte kleine Sache. Andenken meiner Kindheit, Matroschka. Die letzte Frage ist für mich immer, warum erlebe ich so wenig? Warum passiert so wenig? Stand immer bei meinen Eltern auf dem Regal über ein Ehebett und früh, wenn ich meine Eltern dann aus dem Bett geschmissen habe, habe ich dann immer stundenlang mit Matroschka gespielt. Kennt die hier? Matroschka, ne? Genau. Wisst ihr, manchmal mir kam so das Bild, dass wir oft zu wenig berühren. Also wenn ich diese Bibelstellen mal alle ganz wörtlich nehmen würde, Jesus will berühren. Jesus will dich berühren. Jesus will dich zutiefst in der Seele berühren. An dem kann es nicht liegen. Es gibt einfach zu viele Stellen. Wenn es mal eine Stelle gibt in der ganzen Bibel und sagt, naja, das kann man jetzt theologisch nicht unbedingt auf die Goldwaage legen. Aber wenn es so viele Stellen gibt, wo Jesus Menschen berührt hat, dass sie das damals sogar förmlich erwartet haben, ne, da muss man sagen, der scheint das zu wollen. Ne? Der scheint, wie ich sagte am Anfang, regelmäßig Weihnachten mit uns zu feiern wollen. Ne? Aber die Frage ist, warum passiert so wenig? Und wisst ihr, ich glaube, das ist so wie mit der Matroschka, dass wir im Lauf unseres Lebens viele Schalen und Panzer zugelegt haben, dass wir diese Berührung wenig erleben, dass wir die nicht täglich erleben. Und ich habe mal so ein paar von diesen Schalen, wie so eine Matroschka, ne, die habe ich da mal aufgezeigt. Ne. Da gibt es Stolz. Das ist eine ganz, ganz harte Schale. Da kommt manchmal Jesus nicht durch. Nicht nur manchmal, da kommt er gar nicht durch. Ne. Das ist so eine Schale, ich soll da nach vorne gehen? Das geht ja gar nicht. Ne. Wenn die anderen sehen, vielleicht sollte mein Arbeitskollege hier im Gottesdienst, wenn die sehen, dass ich schwach bin, ach nee, was ist, wenn dann was passiert? Vielleicht muss ich ja heulen und da zählen dann alle. Stolz ist eine ganz, ganz große Schale. Die hindert dich daran, wenn man stolz ist. Ne? Dass man denkt, oh, ich habe es nicht nötig. Ne? Ach naja, die Armen, was weiß ich. Die aus der letzten Kirchenreihe, ach ich glaube, die aus der letzten Kirchenreihe, die ist ja gar nicht arm. Ne? Der vielleicht der arme Sünderle, der soll mal nach vorne gehen, aber ich doch nicht. Habe ich doch gar nicht nötig. Die nächste Schale kann Zweifel sein. Kommt immer noch eine zum Vorschein. Zweifel, dass man sagt, naja, und was ist, wenn nichts passiert? Bin ich dann enttäuscht? Was ist, wenn nichts passiert? Was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist, wenn ich mir jetzt hier bete oder wenn ich mich hier blamiere, dann gehe ich vorne und es passiert nichts? Ne? Ich habe einen guten Freund, den haben wir mal zum charismatischen Gottesdienst mitgenommen. Das war sehr charismatisch, ne? Ach, es ging bis in die Nacht um 10 oder um 11. Ne? Alle sind umgefallen. Alle sind umgefallen. Der stand wie die deutsche Eiche. Nichts passierte. Und dann hinterher hat er in die Krise gekommen und sagt, was ist mit mir falsch? Warum hat Gott mit mir nichts gemacht? Weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat. Aber es ist auch eine sehr harte Schale. Jakobus sagt mal, der Zweifler empfängt nichts. Ne? Das ist... Ist einfach, hier ist es schwer, manchmal so diese Schale abzulegen und sagen, Jesus, ich komme trotzdem zu dir. Und selbst wenn ich fünfmal nichts erlebt habe und wenn ich fünfmal vorgekommen bin und mich da total zum Klops gemacht habe, mich total blamiert habe, ich komme trotzdem nochmal vor, weil es heißt, dass du mich berühren willst. Es gibt die nächste Schale, die hat ganz viel mit Angst zu tun. Ganz, ganz viel mit Angst zu tun. Ich habe Angst, die Kontrolle zu verlieren. Ich habe vielleicht Angst, weil ich schlechte Erfahrungen mit Berührung gemacht habe. Ich habe vielleicht Angst, weil mir das zu nahe geht. Ich habe Angst, weil ich dann vielleicht Dinge tue, wo ich... Ich habe Angst, viele Jahre hatte ich Angst vor diesen Berührungen, weil ich dachte, das ist vielleicht sogar der Teufel. Was ist, wenn das gar nicht von Gott ist? Oder was ist, wenn ich mir das nur einbilde? Und dann hatte ich mal, dass Jesus zu mir sagte, dieser Bibelsatz, der Satz aus der Bibel, der Vater gibt denen keinen Skorpion, wenn er ihn um ein Ei bittet. Der Vater gibt nur gute Gaben. Ich muss da nicht so viel Angst haben. Ich kann ihm vertrauen wie ein Kind. Der will mich beschenken, der will mich berühren. Ignoranz. Ich komme schon selber klar, ich brauche das nicht. Ne? Das ist, ja, die anderen gerne, ne? Die können das schon mal gerne haben. Ich habe das nicht nötig. Ich brauche keine Berührung mit Jesus. Mir geht's dir gut. Ne? Ach, up, ne? Wie geht's? Ah, muss nicht meckern, ne? Gemeckert wird nicht. Ne? Läuft doch alles. Ne? Guck mal, ich habe mein Auskommen. Ne? Alles ist gut, ich brauche keine Berührung. Ach, warum? Ignoranz. Wer nichts braucht, wer nicht bittet, dem wird auch nicht gegeben. Ne? Wer nicht sucht, der wird auch nicht finden. Ne? Das ist dann auch eine Gesetzmäßigkeit. Wenn du das nicht willst, wirst du das nicht erleben. Aber wisst ihr, wenn wir da weitergehen, wo ist er? Hier ist er. Das ist er. Die Kleinste, die habe ich immer gesucht als Kind. Alle Schalen abgemacht. Wenn ich diese Schalen ablege, dann ist so dieses ganz kleine Wesen in mir, die ganz kleine Seele, die Jesus berühren möchte, wo nichts mehr drum ist, wo ich vielleicht so ganz nackt und bloß vor ihm stehe, hilflos, hilflos wie ein Kind. Und das will er berühren. Dem will er ganz, ganz nahe sein, dem will er seine Liebe schenken. Und wisst ihr, wir wollen dich heute nochmal einladen, Schalen alle abzulegen. Vielleicht wenigstens mal einen Schritt zu machen und zu versuchen. Ich will das nochmal versuchen. Schalen abzulegen und zu sagen, ich will das erleben, dass Jesus mich ganz tief innerlich berührt in diesem kleinen Wesen. Und dass ich diese Berührung habe, dass ich diese Heilung erlebe, dass ich diesen Frieden erlebe, dass ich das erlebe, was die Leute damals erlebt haben. Ne? Mit allem drum und dran. Willst du das? Jesus möchte dich berühren. Ich weiß, dass wir heute schon die Zeit mächtig strapaziert haben. Ich möchte dich nochmal einladen. Willst du heute von Jesus berührt werden? Willst du das? Und ich möchte gerne, wer das möchte, dass wir jetzt ein Lied nochmal singen, ein Lobpreislied singen. Und vielleicht kannst du einfach mal aufstehen und sagen, ich möchte heute berührt werden von Jesus. Ich finde, das ist immer gut, wenn wir das praktisch machen. Dass du einfach mal aufstehst an deinem Platz und sagst, hier bin ich. Jesus, du siehst mich, ich will heute berührt werden. Ich will das nicht nur hören und ich will das nicht nur lesen oder von anderen erleben. Ich will das berührt werden. Und steh doch einfach mal auf. Du bist schon mal aufgestanden, Gabi. Alle, die berührt werden wollen, stehen mal auf. Die sagen, ich will das. Und vielleicht gesellen sich mal ein paar andere um dich rum und beten dann für dich. Und wenn wir alle stehen, dann lass uns füreinander beten. Dass wir einfach so einen kleinen Kreis machen und sagen, oh Jesus, hier bin ich. Ich will, dass du mich jetzt hier berührst. Es gibt so einen Satz, den sage ich oft Jesus, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Jesus, ich schreie so zu dir, meine Seele will berührt werden von dir. Ich will, dass dieser Hunger und dass dieser Durst gestillt wird bei dir. Ich will das. Und während wir hier singen und Gott loben, gesellt euch doch zueinander. Vielleicht kann man das auch wirklich ganz, ganz praktisch machen, dass man jemanden einfach auch mal sagt, darf ich dir einfach mal im Zeichen Gottes, weil er dich berühren möchte, die Hand mal auf die Schulter legen. Ne? Und dass man dann sagt, und dann lass uns füreinander beten und das erwarten, dass Jesus dich heute berührt.